So, die Geräte laufen. Stell keinen Unsinn an in deinem Kabuff. Ich hol den Manni jetzt aus dem Keller. Geht gleich los.
Hallo.
Da ist er. Ich weiß, dass du nackte Angst hast. Es ist auch jetzt gemein, was ich jetzt vorhab. Der Folgentitel. Also natürlich bereiten wir uns gemeinsam auf die Sendungen vor und Jenny weiß natürlich auch, was wir thematisch machen. Aber ich glaube, den Hashtag, der unserer heutigen Folge, Folge 53, den Namen gibt, ich glaube, den Hashtag kennt sie nicht und das ist halt schon wirklich sehr gemein. Wie heißt denn die Folge heute?
Swedis für Angefangene und Fortgeschrittene. Nee.
Das machen wir natürlich auch, aber der Folgentitel, der steht auf unserem Manuskript ganz oben. Ja. Es gibt kein Entrinnen.
Und mein iPad stürzt gerade ab.
Ja, iPad-Sturzflug. Geiersturzflug. UYW Equestrian. Was ein Glück, zeichnen wir morgens früh auf und also ohne Zufuhr jeglicher alkoholischer Getränke. Also abends dreimal schnell hintereinander UYW Equestrian zu sagen, das wäre ja eine Herausforderung gewesen.
Aber du bist doch so sprachbegabt, mein Schatz.
Nicht.
Du kannst es gut.
Der Manni verlangt 52 Cent mehr für das Spielen der Hymne. Wir bezahlen im Moment ja nur Mindestlohn. Wollen wir ihm die geben?
Ja, er macht es ja ganz gut.
52 Cent. Ja, wie er auf die Summe kommt, das klären wir auch gleich. Aber jetzt erstmal der Manni, unser Musiker. Los geht's. Herzlich willkommen. Schön, dass ihr dabei. Du klapperst mit deiner Kaffeetasse, Jenny. Es geht jetzt los gerade.
Ja, ist ja gut.
Episode 53. Hashtag UYV Equestrian. Was es damit auf sich hat, klären wir gleich. Was machen wir noch, Jenny, in dieser Woche?
Wir machen natürlich, was hat AC/DC gemacht? Der hat diese Woche den Rückwärtsgang eingelegt.
AC/DC, ihr wisst, der junge Haflinger, dessen Werdegang vom Pferdekindergarten ins große Dressurviereck wir mit diesem Podcast begleiten. Wir haben Hörerfragen außerdem noch aus der Winterpause, die auf eine Antwort warten. Diese Woche von, die Instagram-Namen sind immer so ein bisschen komisch, RYT Showjumping. Sprecht bitte mal über das Verhalten von Reitern untereinander. Immer weniger Respekt oder auf Augenhöhe? Fragezeichen. Wird eine lange Folge.
Ja, und die Turnierreiterei wird teurer. Das ist ein Skandal. Ja. Und wir erklären, worum es geht.
Wir sprechen mit einer bemerkenswerten jungen Reiterin aus Sachsen-Anhalt, die so etwas wie, ja, kann man schon sagen, MeToo-Bewegung des Reitsports losgetreten hat und die auch für den besagten Hashtag UYWEquestrian verantwortlich zeichnet.
Ja, und vielen Dank für eure vielen Nachfragen an unsere Futterexpertin Andrea. Wir schaffen das natürlich nicht alles in einer Folge, aber zwei Fragen greifen wir in dieser Ausgabe auf, und zwar die von Mareike und die von TTKFM.
Wieder eine Instagram-Hörerin von uns, also eine Hörerin, die uns via Instagram geschrieben hat. Ja, und last but not least natürlich der Nicole Weidner Sprachkurs diese Woche auf Schwedisch.
Svedis.
Smörbröt und Römpömpömpöm. AC/DC, das Haflinger Model, du hast ja eine Fotoserie gepostet
Haflinger.
Diese Woche, Haflinger, also er ist schon so ein Model, oder? Der Vierjährige, sehr niedlich, was du da, also diese Fotos.
Er ist so hübsch, ja. Er ist ganz der Papa, so hübsch. Jetzt wurde ja gerade bei Facebook, wurde ja nochmal ein Amore Mio Sohn zum Verkauf angeboten, den hätte ich ja vom Fleck weg gekauft, ohne mit der Wimper zu zucken, aber der ist leider nur 1,44 oder 1,45 groß. Das ist zu klein für mich.
Oh je.
Schade. Ja.
Das tut der Haushaltskasse natürlich jetzt nicht gerade schlecht, aber ja, schade.
Ja, aber so ein Amore Mio-Sohn, den würde ich ja blind nochmal kaufen. Ich hatte noch nie so einen Pony wie AC/DC. Fantastischer Charakter. Egal, sonst kommen wir jetzt so ins Schwärmen.
Und wir sind aber schon beim ersten Thema. AC/DC, der kleine Poser. Wir sprechen ja immer in der Sendung auch darüber, was hast du mit ihm gemacht? Welche Trainingsinhalte bist du mit ihm angegangen? Fragezeichen. Er soll ja im Laufe dieser Saison Turniere gehen. Das ist immer das, was was du im Hinterkopf hast mit ihm. Du versuchst ihn möglichst gut darauf vorzubereiten. Was waren so die Trainingsinhalte oder Schwerpunkte in der vergangenen Woche?
Ja, also Herr Wille hat uns ja angetragen, wir könnten jetzt auch mal so langsam beginnen mit Üben, Rückwärtsrichten, Seitengänge und so. Und das habe ich in dieser Woche mal angefangen. An der Hand mache ich das zuerst. Also Rückwärtsrichten an der Hand, das haben wir schon länger immer mal wieder eingebaut. Und mittlerweile klappt das wirklich super gut. Also ich muss nur sagen, zurück, und der weiß genau, was er soll. Und er macht es auch sehr schön diagonal. Also das ist ja immer so das, was auch bewertet wird, dass das Rückwärtsrichten diagonal ist. Also das linke Vorderbein und das rechte Hinterbein und umgekehrt auch. Und so ist das korrekte Rückwärtsrichten. Und das macht er an der Hand wirklich total gut. Und wir haben es jetzt in diesen Tagen das erste Mal unterm Sattel probiert. Mhm. Er kennt ja das Kommando zurück. Und ich habe auch an der Hand die Hilfen so gegeben, wie ich sie von oben gebe. Dann wusste er schon, alles klar, die nimmt den Zügel ein bisschen an, die sagt dieses Kommando, legt die Wade so ein bisschen an den Pferdebauch und sagt Kommando zurück. Und ja, was soll ich sagen? Er wusste sofort, was er sollte. Er hat zwei Schritte rückwärts gemacht, dann habe ich ihn ausgiebig gelobt, bin sofort abgestiegen, habe sofort die Trainingseinheit beendet. Und am nächsten Tag einmal angetestet und er wusste wieder, alles klar, die will, dass ich rückwärts gehe, mache ich sofort. Also dass es so toll auch jetzt unterm Sattel klappt, ist auch der Tatsache geschuldet, dass ich das wirklich viel geübt habe am Boden und er schon wusste, was ich will. Also ich muss nicht an ihm rumzerren und komm, jetzt geh zurück und so, sondern er wusste auf das leiseste Kommando zurück. Das ist die Aufgabe, das mache ich jetzt, kenne ich, habe ich schon gelernt. Egal, ob die drauf sitzt oder neben mir steht oder vor mir oder unter mir, egal.
Das klingt jetzt in Anführungszeichen ganz einfach und ein Stück weit war es ja offensichtlich auch. Also er hat es dir leicht gemacht. Ist es denn eine anspruchsvolle Übung für so ein junges Pferd?
Ja, eigentlich schon. Also rückwärtsrichten ist ja für so ein Pferd, der würde in der freien Natur, geht der zurück, wenn er wirklich sich wenn er vollstes Vertrauen hat, weil Pferde würden in der Natur nicht zurückgehen, weil die hinten keine Augen haben. Die würden sich eher umdrehen und dann vorwärts gehen, aber die würden nicht rückwärts laufen, weil die können nicht sehen, was von hinten kommt. Und das ist ein großer Vertrauensbeweis, dass er das jetzt schon wirklich nur auf das Kommando zurückmacht und mir wirklich voll vertraut, wenn die sagt, ich kann da zurückgehen, da springt mir kein Löwe ins Genick und frisst mich oder so, sondern die sagt da vorne zurück, dann vertraue ich der total und gehe meine 5 Schritte zurück.
Und so ein bisschen schlüsselt
es... Ein großer Vertrauensbeweis.
Ja, absolut. Und so ein bisschen Schlüssel des Erfolgs ist es, wenn ich das so richtig raushöre, auch es nicht übertreiben, es nicht bis zum Erbrechen machen, sondern kleine Erfolge würdigen und lieber Step by Step und in kleinen Häppchen und an der Hand anfangen.
Ja, also sie verstehen schneller, was du willst, wenn du die Lektionen erst vom Boden aus machst. Und es ist auch für den Reiter später einfacher, weil wenn man jetzt das anfängt unterm Sattel und das Pferd weiß gar nicht, was gemeint ist, also ich verbinde ja alle neue Lektionen immer mit einem Stimmkommando und zeige ihm vorher, wenn ich das Wort sage, meine ich, dass du das und das machen sollst. Da ist es für das Pferd sehr viel einfacher, die reiterlichen Hilfen später mit dem Stimmkommando zu verbinden und zu verstehen, okay, was der Reiter möchte.
Und irgendwann ist man dann auch mal so weit, dass man das Stimmkommando weglassen kann, oder? Weil das wird ja auch im Dressurviereck verlangt, solche Übungen. Und da oder gibt man auch im Dressurviereck Stimmkommandos?
Nein, die lernen das ganz schnell. Also vielleicht erinnert ihr euch noch anfangs, als es darum ging, angaloppieren, und er wusste, er kannte die Hilfe ja noch nicht. Und ich habe dann auf dem Pony gesessen und das Stimmkommando gegeben, Galopp, Galopp, Galopp. Jetzt mache ich das nicht mehr. Jetzt kennt er die Hilfe und weiß, er soll angaloppieren. Also das lässt man irgendwann weg.
Okay.
Aber also ich glaube, es stört auch keinen, wenn man im Dressurviereck beim Rückwärtsrichten sagt, zurück, also es hört ja nur das Pferd, die Richter werden das wahrscheinlich gar nicht hören.
Ja. Ja, viele Bausteinchen, die zusammengefügt sein wollen, wenn man sich auf Dressuren im Dressurviereck vorbereitet, aber langsam, aber stetig ernährt sich das Eichhörnchen, und eines dieser Mosaiksteinchen ist dann diese Woche wieder dazugekommen. Dann würde ich vorschlagen, Strich unter AC/DC, und wir beschäftigen uns mit einer Frage, die noch aus der Winterpause stammt, die aber eigentlich ja immer aktuell ist. Und zwar geht es um die Bitte, sprecht doch bitte mal über das Verhalten von Reitern untereinander, immer weniger Respekt oder auf Augenhöhe, Fragezeichen. Tja, ist ein bisschen schwierig, die Frage zu interpretieren, was genau dahinter steckt, aber ich sag mal so, als Haflinger-Turnierreiterin kannst du über das Thema Respekt bei Turnieren und in der Turnierreiterei und wie gehen Reiter, Reiterinnen untereinander miteinander um, ja schon so ein bisschen was sagen, oder? Ich habe dich schon manchmal auch motzen gehört.
Ich motze nie.
Nein, also, ja. Du weißt,
aber,
was ich meine.
Ja. Ja, also als Hafi-Turnierreiter ist es mir in der Tat schon öfter passiert, dass man so auf dem Abreiteplatz gönnerhaft belächelt wird. Und was will die denn mit ihrem Hafi hier in der L-Dressur, Dressurpferdeprüfung und so weiter? Und manchmal der ein oder andere sagt dann, ach, als Kind hatte ich auch ein Hafi. Ja, wie schön für dich. Also das, na klar ist das passiert. Ich hatte auch schon Mitreiter auf einem Turnier, wenn man vor denen platziert war, die haben noch nicht mehr gratuliert, die waren angefressen, dass so ein Hafi sich vor einem selber platziert hat. Also das gibt's immer mal wieder.
Also vor dem Warmblüter, ne? Das ist dann immer so die Fallhöhe,
genau,
die da drin steckt.
Ja. Aber ich glaube, dass der Reitsport ist da nicht die Ausnahme, dass Neid und Missgunst, ja, dass einem der Erfolg nicht gegönnt wird und dann auch noch mit einem Pferd, das ja eigentlich gar nicht so den Ansprüchen eines Dressurreiters entspricht, und dass die da einem den Erfolg nicht gönnen. Ich glaube, das hat man in jeder Sportart, und im Reitsport gibt's das, glaube ich, auch schon immer, und das wird's auch immer geben. Es gibt halt immer nette Menschen und es gibt doofe Menschen. Das wird man auch, glaube ich, nicht irgendwie verhindern können. Das ist einfach so.
Ja.
Mittlerweile mache ich mir da überhaupt gar nichts mehr draus, und das ist einfach so. Und wenn einer mich gönnerhaft anguckt und sagt, ach du da mit deinem Hafi, ja, also ist, wie es ist, und ich ärgere mich da auch nicht mehr drüber.
Und wenn es dann aber mal gelingt, mit dem Hafi doch vor den anderen zu landen, was ja in der Vergangenheit
ist mir ja
durch,
oft gelungen,
das ein oder andere Mal tatsächlich gelungen ist, dann macht es natürlich auch besonders viel Spaß. Also das muss man ja, das darf man dann ja auch nicht verhehlen. Also wenn das so ist.
Ja. Der kleine Teufel in mir freut sich dann schon. Edge, ja. Wärst du mal besser geritten, wärst du vor mir. Aber also auch noch so, das letzte Turnier habe ich auch noch sehr gut im Kopf mit Nixon, als er hier im Nachbarort die L-Dressur gewonnen hat. Und die Richterin zu mir sagte, heute hat korrektes Reiten gesiegt und nicht die Lampen austreten auf der Diagonale, aber halt in den Lektionen nicht hundertprozentig korrekt waren. Und das hat die Zweitplatzierte schon ein bisschen angefressen. Die hat mir noch nicht mal gratuliert, die hat stur durch mich durchgeguckt und war sichtlich angefressen.
Also die Angefressenen gibt's überall, auch im Reitsport, aber was man ja auch sagen muss, die Regel ist es nicht. Eigentlich so im Großen und Ganzen ist es doch, also wenn wir darüber reden, respektvoller Umgang miteinander. Die meisten sind dann eben doch Sportsleute, und Sportsleute gehen eigentlich in aller Regel einfach fair miteinander um. Und wenn du jetzt nicht laut widersprichst, das muss man schon sagen, die Regel ist eigentlich, das positive Erlebnis und weniger dieses Rumgezicke, oder? Bin ich jetzt verkehrt unterwegs? Oder?
Ja, absolut. Nee. Absolut, also nicht, dass da ein falscher Eindruck entsteht. Also dann hätte ich, glaube ich, auch die Turnierreiterei schon an den Haken gehängt und hätte gesagt, nee, das macht keinen Spaß. Ja. Also 90% aller Mitreiter sind nett und freundlich und man geht höflich und respektvoll miteinander um. Die Ausnahmen gibt es immer, aber die gibt es auch überall. Aber eigentlich im Großen und Ganzen, meine Erfahrung ist, dass das immer schön ist, dass es immer Spaß macht und dass man sich nicht irgendwie anzickt oder anhatet oder so. Nein, überhaupt nicht.
Und dass man mal verliert, das gehört halt auch einfach zum Sport dazu. Und die meisten wissen das ja auch einfach. Und auch du trägst Niederlagen, die es ja auch gibt, dann mit Fassung. Und ja, so soll das im Grunde genommen auch sein. Wo wir gerade bei der Turnierreiterei sind, der Reitsport ist ja ein teures Hobby sowieso. Und die Turnierreiterei auch. Und sie wird noch teurer. So hat das jedenfalls der Verband beschlossen, die FN. Jenny, es geht um einen eigentlich kleinen Betrag, aber um den geht's halt. Erklär doch mal. 50 Cent, 52 Cent kostet eine Nennung, soll eine Nennung im Jahr 2020 mehr kosten.
Ja, das hat aber auch einen Hintergrund. Also ich weiß ja auch von Vereinen, die Turniere veranstalten, dass ja die Ausrichtung eines Turnieres für manchen Verein einfach finanziell nicht zu stemmen ist. Die haben sich auch beschwert bei der FN, dass es wirklich teuer ist und dass manche Turniere einfach nicht mehr stattfinden können. Und dann hat die FN reagiert und hat entschieden, dass die Gebühren für den Veranstalter halbiert werden. Die aber natürlich das Geld woanders wieder reinholen und legen das jetzt eben um auf die Reiter, die pro Nennung 52 Cent mehr bezahlen müssen. Für die Veranstalter tolle Sache, weil ich weiß, dass das teuer ist und dass viele Vereine so am Limit sind, wenn sie ein Turnier veranstalten. Mhm. Und ich persönlich finde die Entscheidung eigentlich gut, also das entlastet viele so ländliche Vereine, die vielleicht kein Turnier mehr ausrichten können, weil sie es nicht mehr bezahlen können, weil sie es einfach nicht mehr rechnet. Und dadurch gibt's für so kleinere ländliche Vereine wirklich die Möglichkeit, vielleicht doch wieder das ein oder andere Turnier auszurichten. Ich finde es gut und ich bezahle die 52 Cent pro Nennung gerne mehr. Ja,
wobei es da auch, muss man einfach sagen, auch unterschiedliche Meinungen gibt. Ich glaube, die Diskussion darüber, ja, geht auch gerade erst so los. 52 Cent klingt jetzt erstmal nicht so viel. Andererseits, es ist ohnehin schon relativ teuer. Es geht ja auch nicht nur um die Nenngebühren. Also es kommt immer noch so ein bisschen was obendrauf. Ich bin mal gespannt, also welche Stimmen sich da noch zu Wort melden. Die Erhöhung der Nenngebühren ist das eine. Das andere ist, das wusste ich ehrlich gesagt gar nicht so. Und wir haben ja auch im Vorfeld schon gesprochen, dir war das auch nicht so bewusst. Die Züchterprämie, die wird auch gekürzt. Und zwar gibt es tatsächlich muss nach jedem Turnier ein Betrag abgeführt werden von den Turnierveranstaltern. Und das fließt in einen Topf, der am Ende einer Saison den besonders erfolgreichen Züchtern zugute kommt. Und auch diese Zuwendung, die Züchter sich dann am Ende einer Saison in die Tasche stecken, soll wohl geringer werden. Und Hintergrund ist, dass die Veranstalter entlastet werden. Tja, und das Loch, was in der Kasse entsteht, das wird also quasi gefüllt. Zum einen durch diese höheren Nenngebühren und die Züchterprämie, die den Züchtern zugutekommt, die wird eingekürzt. Da bin ich auch mal gespannt, ob sich da vielleicht der ein oder andere Züchter, die wir ja dann auch kennen und mit denen wir bekannt sind, wir haben noch nicht drüber geredet, wie sich das bei denen bemerkbar macht. Also zunächst mal, wir wollten es einfach auch mal gesagt haben, das Nennen bei Turnieren wird in dieser Saison teurer werden, 52 Cent. Und die Diskussion darüber, wie wir das alle so finden, geht gerade erst los. Du sagst jetzt, ich verstehe die Nöte der Veranstalter und die 52 Cent zahle ich gerne. Mal gucken, was dann noch so an Stimmen dazukommt. Ich ahne mal, es ist nicht das letzte Mal, dass wir über dieses Thema sprechen in unserem Podcast. Aber ihr wisst schon mal Bescheid, es gibt dieses Thema und wer Turniere reitet, das kommt auf euch zu. Wir sprechen mit einer bemerkenswerten jungen Reiterin aus Sachsen-Anhalt, Lisa Marie Kreuz. Sie hat eine Bewegung in Gang gesetzt, die man so als die MeToo-Bewegung des Reitsports bezeichnen kann. Sie hat nämlich das Thema sexuelle Belästigung im Reitsport von Reiterinnen in die Öffentlichkeit getragen und hat ein großes Feedback dafür bekommen. Ganz kurz, Jenny, bevor wir uns mit Lisa Marie unterhalten, ist das ein Thema, was dir auch begegnet ist, das du kennst oder eher nicht so? Hattest du Glück?
Ja, die Frage kann ich mit Ja beantworten. Ich hatte Glück und nein. Also mir ist es nie passiert. Also jetzt in der Zeit von Social Media passiert es schon das ein oder andere Mal, dass man Freundschaftsanfragen von Menschen bekommt, die man nicht kennt. Also ich nehme nur Freundschaftsanfragen von Menschen an, die ich persönlich kenne. Und da kommt auch schon mal so eine Nachricht, die so, einen kleinen anzüglichen Touch hat, und ich ignoriere das und blockiere auch solche Leute. Aber im wahren Leben, ich überlege jetzt gerade mal, nein, es ist mir nie passiert, ist aber wahrscheinlich auch der Tatsache geschuldet, dass im Reitsport überwiegend Frauen und Mädchen unterwegs sind, sehr selten Männer. Und als ich im Springsport ist es, glaube ich, ein bisschen anders. Aber als ich noch Springen geritten bin, war ich wirklich noch Teenager. Und
es gab noch kein Social Media.
Genau, es gab noch kein Social Media. Und da muss ich auch sagen, ich war auch immer gut behütet auf dem Turnier. Also ich war nie irgendwie alleine oder in einer Gruppe mit jüngeren Mädchen unterwegs, sondern ich war immer mit dem Besitzer des Pferdes, der war immer dabei, ein erwachsener Mensch, und es waren immer Erwachsene dabei, die mich auch sehr gut behütet und beschützt haben auf dem Turnier. Also von daher ist mir das nie passiert und nie begegnet. Nein.
Also du hast da gefühlt enorm viel Glück gehabt. Bei anderen sieht das sehr deutlich sehr anders aus, und darüber sprechen wir jetzt mit Lisa Marie Kreuz aus Sachsen-Anhalt, korrekt?
Ja, fast. Erstmal hallo zurück in den Schwarzwald, aber ich bin jetzt kürzlich nach Viersen zu meinem Trainer gezogen.
Viersen ist in Nordrhein-Westfalen, richtig?
Richtig.
Sehr gut. Okay. Lisa Marie, in der Reiterszene hast du einiges an Bekanntheit erreicht. Nicht nur, weil du eine ambitionierte Sportlerin bist, da reden wir ja auch gleich noch drüber, aber du hast auch für Schlagzeilen gesorgt durch eine Initiative, die sich mit dem Thema sexuelle Belästigung im Reitsport und auch sexuelle Belästigung von Reiterinnen, muss man ja sagen, beschäftigt. Erzähl doch vielleicht mal, was hat denn den Anstoß für diese Geschichte gegeben?
Es war im Prinzip so, dass ich persönlich 3 bis 4 Mal die Woche Nachrichten bekommen habe von irgendwelchen Männern, die mir geschrieben haben, ich solle doch bitte mal auf ihnen reiten oder ich soll ihnen doch bitte mal Bilder von meinem Arsch in Reithosen schicken. Und das hat mich fürchterlich genervt. Ich war einfach wütend, weil ich gesagt habe, okay, gut, ich bin Sportlerin, der Sport verlangt mir unglaublich viel ab und ich möchte auch als Sportlerin gesehen werden, als Athletin gesehen werden und nicht als Sexobjekt, vor allem, weil das ja generell ist, das eine Sache, die sehr respektlos ist. Und das hat mich einfach gestört. Und ich habe mich sehr viel mit meinen Reiterfreundinnen unterhalten, also schon lange bevor ich das gestartet hatte, immer mal wieder, und habe mitbekommen, dass eigentlich so ziemlich jeder betroffen ist von der Sache. Also dass jeder solche Nachrichten mal bekommen hat oder Sprüche, wenn sie einen Mann kennengelernt hat oder irgendwie in der Gruppe unterwegs war, immer irgendwelche sexuellen Sprüche bezüglich des Reitsports kamen, weil ja schon allein das Wort Reiten mit Sex assoziiert wird. Und ja, das hat mich einfach aufgeregt. Und dann habe ich wieder so eine Nachricht bekommen, die dann das fast zum Überlaufen gebracht hat. Und dann habe ich mich einfach, ohne drüber nachzudenken, auf die Treppe gesetzt, bei uns, bei meinen Eltern im Haus. und habe einen Vlog gedreht, in dem ich mich öffentlich dazu äußere und mich darüber aufrege. Und halt sage, dass es nicht okay ist, was dort passiert. Und okay. Ich hatte damals zu dem Zeitpunkt eine Reichweite von ca. 800 Menschen, 800 Followern. Und habe schon 30 bis 50 Nachrichten bekommen von Reiterinnen, denen es ganz genauso geht. Und die sagen, hey, danke, dass du es endlich ansprichst, was wurde noch nie drüber gesprochen. Und ja, da kam mir dann die Idee, okay, gut, ich habe jetzt schon so viel positive Resonanz bekommen. Auch manche Nachrichten waren schon sehr, sehr heftig, dass mir das auch echt leid tat, was anderen passiert ist, weil ich war wütend, andere waren wirklich verletzt und haben sich in ihrem Selbstwertgefühl einfach beschränkt gefühlt. Mhm. Und dann habe ich gesagt, okay, gut, ich versuche das jetzt einfach mal. Ich starte diese Aktion und habe mir den Hashtag ausgedacht, UIVEquestrian, und habe ein Bild gepostet, wo ich darunter nochmal geschrieben habe, worum es geht, dass das jetzt der Hashtag ist und jeder, der Lust hat, beziehungsweise den Mut hat, seine Geschichte zu erzählen, kann das unter dem Hashtag tun oder mir persönlich schreiben und zur anonymen Veröffentlichung. Und im Endeffekt haben dann über 1200 Menschen reagiert.
Wahnsinn. UYV steht wofür?
Für Use Your Voice.
Benutze deine Stimme. Und das haben tatsächlich, du hast gerade gesagt, 1200 Nachrichten. Das ist ja Wahnsinn. Das heißt, die haben dann auch sozusagen Mädchen und Frauen ihre Geschichten erzählt?
Genau, mir haben Mädchen und Frauen ihre Geschichten erzählt, sogar auch teilweise Reiter, also männliche Reitsportler. Aber mir haben auch Eltern geschrieben, die gesagt haben, sie filtern die Nachrichten ihrer Kinder, weil die Tochter 10 Jahre alt ist oder was weiß ich. Und dass auch dort schon Männer auf der Suche sind und solche Nachrichten schreiben an Kinder. Mhm. Also.
Ja, da fängt es dann auch so langsam an, krank zu werden einfach. Das ist tatsächlich sehr schlimm. Nun glaube ich, dass das ja nicht auf den Reitsport alleine beschränkt ist, aber glaubst du, dass das mit dem Reitsport im Besonderen dann doch auch was zu tun hat? Also diese sexuellen Assoziationen scheinen da in einem besonderen Maße zu funktionieren irgendwie, oder? Ist das genau der Eindruck?
Also es ist im Prinzip so, dass Sexualisierung von Sportarten ein generelles Problem ist. Also es passiert nicht nur den Reitsportlern, sondern auch den Turnern oder Leichtathleten. Aber ich persönlich habe das Empfinden, dass es auch im Reitsport schon extremer ist. Einfach aufgrund der Tatsache, wie ich vorhin schon sagte, dass das alleine das Wort Reiten schon mit Sex assoziiert wird und die Männer dann die Fantasie angekurbelt bekommen und meinen, der Hüftschwung muss ja sehr gut sein und ja, solche Geschichten halt einfach. Und die engen Reithosen und so weiter und so fort.
Ja. Wie lange ist das jetzt her und was ist so seit, also was ist in dieser Zeit auch passiert? Du hast ja gerade schon gesagt, jede Menge Nachrichten hast du bekommen. Was ist darüber hinaus noch? Also was hast du damit auch in Gang gesetzt?
Ja, also ich habe, wie gesagt, unglaublich viele Nachrichten von Betroffenen bekommen. Die Aktion war 2-mal im Fernsehen, auf ZDF und auf MDR. Sowie halt auch in anderen Medien vertreten. Also ich war bei Podcasts zu Gast, ich war in Zeitungen damit und habe das Thema halt laut angesprochen im Namen der Betroffenen. Mhm. Und passiert ist tatsächlich das, dass als erstes unser Landesverband von Sachsen-Anhalt reagiert hat und gesagt hat, okay, gut, wir finden das ganz toll, dass darauf aufmerksam gemacht wurde. Ihnen war das Problem bekannt, allerdings nicht in dem Ausmaß. Und sie möchten eine Plattform für Betroffene errichten, wo Hilfe angeboten wird, sowohl rechtliche als auch psychologische, und man sich einfach melden kann, dass dem Landesverband die Fälle bekannt sind. Und da habe ich gesagt, das ist ganz toll, aber es ist ja kein Problem aus Sachsen-Anhalt, sondern ein bundesweites Problem. Mhm. Und habe dann einfach nicht aufgehört, sondern weitergemacht. Ich habe weiterhin dazu aufgerufen, dass es geteilt wird, dass die Menschen, die Reiterinnen, ihre Stimme nutzen und mutig sind und sich trauen können, darüber zu sprechen, was ihnen passiert ist. Weil dadurch vielen geholfen wird, weil sich schon viele, dadurch, dass so endlich darüber gesprochen wird, es kein Tabuthema mehr ist, sich auch viele nicht mehr so allein gefühlt haben damit. Und es war ja ein Tabuthema, es hat ja niemand was gesagt. dadurch ist dann letztendlich auch die FN irgendwann darauf aufmerksam geworden und hat halt auch in der St. Georg bekannt gegeben, dass es dafür jetzt bei der FN eine Ansprechpartnerin gibt und nochmal auf Organisationen verwiesen, die bei sowas weiterhelfen können. Und das ist eine großartige Sache, weil wir im Reitsport ein nachhaltiges Ziel erreicht haben, ein bundesweites nachhaltiges Ziel.
Das ist ja wahrscheinlich ein Kampf, der hört einfach nie auf, ahne ich mal. Aber tatsächlich ist es, glaube ich, einfach wichtig, dass sowas angepackt wird. Und wenn ich dich richtig verstehe, diese Möglichkeit zu haben, sich zu äußern und auch zu wissen, anderen geht es auch so, das ist, glaube ich, schon ein Gewinn an sich.
Ja, es ist zum einen ist es natürlich großartig, erstmal dieses Gemeinschaftsgefühl zu haben, diese Community, die dadurch entstanden ist, die sich auch gegenseitig helfen damit und sich austauschen. Es gibt mittlerweile auch Gruppen auf WhatsApp und Instagram, wo Betroffene sich gegenseitig helfen. Gerade die Leute, die noch zur Schule gehen, sind ja täglich damit konfrontiert. Und ja, darum haben sie diese Gruppen erstellt, dass sie dann einfach direkt sagen können, hey, mir ist gerade das und das passiert und ich brauche jetzt jemanden zum Reden und dann direkt jemand da ist. Also das ist eine Sache, die toll ist, diese Gemeinschaft, das gegenseitige Helfen. Aber es ist auch natürlich einfach ganz, ganz toll zu sehen, dass tatsächlich etwas aktiv verändert wurde, generell im Reitsport, weil die FN reagiert hat. Und wie du schon sagtest, das ist ein Kampf, der vermutlich nie enden wird. Aber dass jetzt Hilfe für Betroffene da ist, ist schon mal eine sehr, sehr, sehr gute Sache. Und jetzt kann man das angehen, dass man der Gesellschaft zeigt, ja, hey, wir Reitsportler betreiben einen ganz, ganz, ganz tollen, großartigen Sport, der respektiert werden muss, weil wir uns mehr Respekt für den Reitsport wünschen und mehr Respekt für uns und unsere Pferde wünschen, weil wir Athleten sind und so wahrgenommen werden wollen. Das ist jetzt der nächste Schritt, der passieren wird. Weil das ist quasi der Wunsch, der noch offen ist.
Und ich glaube, auf dem Weg dahin hast du, also einen Teil dieses Weges hast du auf jeden Fall mit diesem Engagement bereitet. Und das finde ich auch wirklich, wirklich großartig. Kommen wir doch vielleicht nochmal, du hast es ja gerade auch angesprochen, auf dich und auf dich als Athletin und als Reitsportlerin zu sprechen. Welche Ziele hast du dir selber gesteckt und wie weit bist du auf dem Weg schon vorangegangen?
Also meine sportlichen Ziele sind vermutlich grenzenlos.
Olympia, langt's noch für Tokio.
Tatsächlich, ich würde nicht Nein sagen, wenn man mich fragt.
Klar, ja, das ist.
Aber
man muss immer nach den Sternen greifen, glaube ich, oder?
Ja,
das ist doch auch.
Wichtig, gerade als Sportler ist das sehr wichtig. Sich, was die Ziele angeht, kein Limit zu denken, zu setzen. Einfach dieses Think Big, das ist wichtig. Aber jetzt mal Spaß beiseite. Also ich reite hier selbst bis zur Klasse S3 Sterne mit meinem Pferd Eismann de Pep. Das ist derzeit mein Erfolgspferd. Ich habe jetzt noch ein zweites Pferd dazu bekommen, der heißt Clintas. Ja, mache das Ganze sogar auch international. Ich habe jetzt in der Saison 2019 meine ersten Weltranglistenpunkte ergattern können. Donau-Esching, was ja auch ein sehr bekanntes Traditionsturnier ist. Und bin jetzt aktuell in der U25 unter den 1000 besten Reitern auf der Weltrangliste gelistet.
Reden wir denn auch darüber, über den Traum sozusagen, das professionell zu machen? Oder machst du das gar schon professionell?
Definitiv ist das der Traum. Also ich studiere ja derzeit Journalismus beziehungsweise bald Sportjournalismus. Ich schreibe ja auch meine eigene Reitsportkolumne und bin ein bisschen in der Öffentlichkeitsarbeit vom European Youngster Cup tätig. Also das Journalistische macht mir definitiv Spaß, aber der Reitsport ist meine Leidenschaft und natürlich würde ich das gerne professionell machen. Also ich bin ja jetzt, ich habe mein Leben in meiner Heimatstadt aufgegeben, ich habe dort studiert, ich habe meine Freunde, meine Familie dort gehabt, aber leider keine guten Trainingsbedingungen und auch keinen richtigen Trainer. Zwar jemand, der mir unter die Arme greift, aber es geht alles noch ein bisschen mehr, ein bisschen professioneller, was auch nötig ist in der Jugend. Man braucht ja da einen sehr guten Trainer, um da auch voranzukommen, der sich auskennt und was von dem internationalen Sport konkret versteht. Deswegen habe ich die Entscheidung gefasst, gut, okay, ich breche hier mein Studium ab, setze es in einer anderen Gegend von Deutschland fort. Und ich packe meine Pferde ein und ich gehe. Ich gehe in einen Stall, wo ich einen sehr guten Trainer habe, wo ich die optimalen Trainingsbedingungen habe. Und das habe ich letztendlich jetzt auch gemacht. Ich habe einen ganz, ganz tollen Trainer hier in Viersen gefunden mit einem super Team, die mich sehr, sehr gut aufgenommen haben. Und ja, wir arbeiten jetzt hier zusammen und das läuft schon ganz gut.
Lisa Marie, wir drücken wirklich alle verfügbaren Daumen, dass der Traum in Erfüllung geht. Und ich finde es total wichtig, dass man Träume hat. Und wenn man das so entschlossen angeht wie du, dann ist, glaube ich, auch eine gute Chance da, dass das was wird. Ansonsten sollte es vielleicht mit dem Professionellen nicht klappen. Auch der Journalismus braucht kluge Köpfe. Von daher würde ich das vielleicht so als Alternative nicht so ganz aus dem Auge verlieren.
Niemals. Also ich habe da auch schon an dem journalistischen Arbeiten sehr, sehr viel Spaß und möchte das auch definitiv weitermachen. Selbst wenn ich jetzt eine professionelle Reitkarriere anstrebe, würde ich das Journalistische niemals aufgeben, weil das ist genauso ein Teil ja meines Traums, sage ich mal, mich auch dort weiterzuentwickeln. Und ich sage immer scherzenshalber, das Schreiben ist Teil meiner Sucht. Und denn meine Kolumne, die nennt sich Hashtag Kreuzbitte, die ist, ich sage immer, es ist mein Baby. Und ja, das wird es auch immer bleiben. Und ich liebe das, was ich tue.
Und wo kann man deine Kolumne lesen?
Das Magazin, in dem die veröffentlicht wird, nennt sich Pferde aktuell. Das ist die Reitsportzeitschrift von Sachsen-Anhalt. Allerdings ist aufgrund der großen Nachfrage, weil aufgrund von Use Your Voice sind natürlich mehrere Menschen auf meinen Account gestoßen und bei Instagram und haben dann erfragt, ob man die denn nicht auch außerhalb von Sachsen-Anhalt lesen könnte, ist die jetzt auch online erhältlich auf der Webseite.
Von Pferde aktuell?
Von der Pferde aktuell, genau. Das ist jetzt diesen und nächsten Monat sogar noch kostenfrei. Und dann ab dort an kann man dann die Kolumne abonnieren sozusagen.
Ja, vielen Dank, Lisa Marie, für dieses spannende Interview. Und ich habe es ja schon während des Gesprächs gesagt, alle relevanten Links, die wir so finden und zusammentragen können zu dem Thema und zu Lisa Marie und ihrer Kolumne, ja, tragen wir zusammen und stellen wir online auf unsere Homepage www.derpferdepodcast.com. Das ist die Seite zu unserem Pferdepodcast. Jenny, da haben wir ja was angerichtet in der vergangenen Woche mit Andrea Geiser, unserer Futterexpertin. Wir haben das Angebot gemacht. Wenn ihr Fragen zu dem Thema habt, dann schickt uns die doch einfach mal und
das haben alle gemacht.
Das haben ja nicht alle gemacht, aber doch viele gemacht. Wir können das nicht alles abarbeiten in dieser einen Woche, aber es ist doch so, dass wir nochmal vorbeigefahren sind bei Andrea in Obersasbach in ihrem Futterlädchen und wir haben ja nochmal mit ihr gesprochen und haben die Fragen von unseren Hörern quasi weitergegeben an sie. Andrea, ich habe es gesagt, hat einen Futterladen bei uns in der Nachbarschaft in Obersasbach. Sie organisiert aber auch Seminare mit Futterexperten und kennt sich auch selbst extrem gut aus, was man mit Futter bewirken kann. Jenny, eine Frage kommt von einer Westernreiterin, die wir auch gut kennen, ne? Mit der du auch schon länger befreundet bist.
Genau, von Mareike. Die hat eine junge Quarterstute, die jetzt ein bisschen Fettpölsterchen angesetzt hat an der einen oder anderen Stelle.
Was sehr verniedlichend formuliert ist, oder? Wenn ich dich richtig verstehe, oder darf man?
Ja, also sie ist eindeutig zu dick, die Stute. Und Mareike hat es auch erkannt und sie hat mir geschrieben, Joy muss abspecken, aber das 24 Stunden lose gefütterte Heu kann ich nicht ändern, in Klammern in diesem Stall. Kraftfutter bekommt sie nur eine Handvoll Heukops wegen des Mineralfutters, was sie haben soll. Bleibt ja nur mehr Bewegung als Lösung oder Stallwechsel. Oder aber kann ich mein Pferd überhaupt so viel mehr bewegen, um das auszugleichen bzw. sogar zu reduzieren? Das war die konkrete Frage von Mareike.
Und das ist die Antwort von Andrea.
Ja, Pferde mit Übergewicht, das ist tatsächlich nicht mehr untypisch leider. Hat sich in den letzten 20, 30 Jahren doch herauskristallisiert, ne, dass, ähnlich bei uns Menschen, die Grundthematik ist wirklich sehr oft, wir essen falsch, zu viel und bewegen uns zu wenig. Es spielen natürlich mehrere Faktoren rein, man kann da individuell schauen. Wenn sie jetzt sagt, 24 Stunden Heu, ist jetzt aus Sicht des Verdauungstraktes eine tolle Geschichte. Es ist natürlich typbedingt. Ne? Und die Frage ist auch, welches Heu habe ich? Also wenn ich jetzt sehr leichtfutterige Ratzen habe, wie Norweger, Schwarzwälder, Haflinger etc., dann ist dieses Hochleistungsheu, was hier bei uns produziert wird, mit Weidelgräsern und ähnlichen Grassorten drin, das ist einfach zu viel. Das ist zu energiehaltig. Die sind da von ihrer Historie her nicht darauf ausgerichtet. Die neigen dann auch sehr schnell zu Übergewicht, obwohl sie außer Heu kaum etwas bekommen. Bei einem Quarter Horse ist zum einen natürlich die Muskelmasse da, die das Pferd hat. Zum anderen, ja, gibt's da schon auch gewisse Linien innerhalb der Rasse, ne, wo die Pferde dann doch auch relativ schnell an Gewicht zulegen. Ich würde jetzt in dem Fall sagen, man muss es ja von verschiedenen Blickwinkeln betrachten. Also das Heu ist sicherlich eine Sache. Schauen, ob es ein fettes Heu ist, ob man da vielleicht ein magereres Heu bekommen kann. Thema Bewegung anschauen, und damit meine ich jetzt nicht nur das Training, sondern wie Mareike auch gesagt hat, kann sie überhaupt so viel trainieren? Da bräuchte ich nähere Infos dazu, ne? Wie viel macht sie, wie alt ist das Pferd, ist es dem Alter angemessen, etc. Ja, aber Training ist das eine, die tatsächliche Bewegung über 24 Stunden ist nochmal das andere. Ja, also wenn wir kommen und unser Pferd eine Stunde am Tag bewegen, trainieren, was auch immer, und die Schrittphasen da noch abziehen, die man zum Auf- und Abwärmen braucht, oder ne, Auf- und Abreiten, Aufwärmen und Abreiten braucht, dann bleibt oftmals für das Training, was dann tatsächlich auch Kalorien verbraucht, gar nicht mehr so viel Zeit übrig. Ne? Und dann ist das vielleicht eine Stunde am Tag. Aber welche Haltungsform hat das Pferd? Was macht das Pferd die restlichen 22, 23 Stunden, in denen es im Stall ist? Also auch da gibt es Möglichkeiten, Ställe mit Bewegungsanreizen zu schaffen, dass also tatsächlich auch einfach ja mit der Herdenzusammenstellung, mit der Form, wie gebaut wird, ob Wege, ob sogenannte Trails reingebaut werden, dass Anreize geschaffen werden, hier ein Mineraleckstein, dort ein Heu, nur dort irgendwas Drittes, was das Pferd, eine Kräuterecke zum Beispiel, was das Pferd toll findet, um Bewegung an Reize zu setzen. Also das ist sicher was. Bei den Heukorps und Mineralfutter, ja, da kann man, also müsste man einfach mal genauer drauf schauen. Es gibt sicher auch Mineralfutter, was sehr artgerecht ist, was keine belastenden, also stoffwechselbelastenden Inhaltsstoffe enthält, das reine Mineral ist und was jetzt meiner Erfahrung nach die Pferde auch pur sehr gut fressen, weil auch die Lockstoffe etc. fehlen. Die nehmen das dann nur auf, wenn sie tatsächlich den Mineralmangel haben. Und dann könnte man diese Heukorps weglassen. Das ist von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich. Aber oftmals haben solche Heukorps oder Heuflakes 8, 10, 11% Zucker. Ist natürlich auch eine Sache, auch wenn das nur ein, zwei Hände sind. Aber wenn das ein Pferd ist, was doch zu Gewichtszunahme neigt und ich mache das 7 Tage die Woche, dann summiert sich das Ganze auch hoch. Ja. Kraftfutter auch. Ne, die Frage, braucht es das Pferd tatsächlich? Eine Handvoll ist nicht viel, die Summe kann es aber machen. Und dann sollte man schauen, je nachdem wie dieses Pferd jetzt, also wie sehr übergewichtig es ist, ich habe es jetzt ja leider nicht live gesehen, ob wir da tatsächlich schon von der sogenannten oder von dem sogenannten EMS, dem Equinen Metabolischen Syndrom, reden. Ja, das ist dann tatsächlich eine Sichtdiagnose. Ja, ich sag's jetzt direkt, das Pferd ist zu fett, so kann man das sagen, ne? Es kann dann, wenn man sich nicht darum kümmert, kann aus diesem EMS tatsächlich auch eine Insulinresistenz werden. Es hängt nicht zwingend immer zusammen. Also es gibt Pferde, die wirklich übergewichtig sind, keine Insulinresistenz haben. Umgekehrt aber genauso. Also ich würde es an Mareikes Stelle im Auge behalten. Wenn, so wie ich es verstanden habe, ist es ein junges Pferd und ist schon übergewichtig. Das sollte man tatsächlich im Auge behalten. Und wenn Heunetze nicht möglich sind, wenn anderes Heu nicht möglich ist, mageres zum Beispiel, wenn es nicht möglich ist, das zu portionieren oder im Netz anzubieten statt lose, wenn man nichts an der Bewegung über den gesamten Tag verteilt ändern kann, dann wäre für mich tatsächlich der Stallwechsel eine Option. Naja, weil also die Gesundheit des Pferdes sollte ja vor der Fahrzeit zwischen Zuhause und Stall oder Arbeit und Stall gehen, weil wir ja doch alle möchten, dass wir die Pferde wirklich lange bei uns haben und auch lange mit ihnen Zeit verbringen können. Und das funktioniert natürlich nicht, wenn man sehr jung schon große Probleme hat, aus denen sich dann noch weitere Folgeprobleme entwickeln können.
Ja, Mareike, das sagt unsere Futterexpertin Andrea zu deinem Problem. Mach das Beste draus und gib vielleicht bei Gelegenheit mal Bescheid, wie du es denn angepackt hast und ob das, was du in Angriff genommen hast, dann auch zum Erfolg geführt hat. Eine haben wir noch, Joy, das Quarterhorse ist zu dick und TTKFM, die Instagram-Nutzerin, hat das genau gegenteilige Problem. Ihr Pferd nämlich scheint zu dünn zu sein und sie fragt, ob Mesh, das Thema, was wir in der vergangenen Woche hatten, ob also dieses Mesh auch helfen kann bei schwerfutterigen Pferden? Fragezeichen. Andrea Geiser gibt die Antwort.
Ich musste jetzt ein bisschen interpretieren. Ich verstehe die Frage so, dass sie ihr Pferd tatsächlich auffüttern, sprich mehr Gewicht auf die Rippen bringen möchte. Mhm. Wann das so gemein sein sollte, dann ist also Mesh nicht das Futtermittel, womit man das Pferd wirklich fülliger bekommt. Wie ich im Beitrag gesagt habe, das ist ein Diätfuttermittel oder ein diätisches Futtermittel zur Rekonvaleszenz geeignet und sollte jetzt nicht als Dauergabe gesehen werden, dass man das tatsächlich bei gesunden Pferden jeden Tag oder mehrmals die Woche gibt. Wenn sie ihr Pferd auffüllen möchte, wenn ich es richtig verstanden habe, dann gibt es da die Möglichkeiten, wenn man vom natürlichen Speiseplan ausgeht, auf sogenannte Leguminosepflanzen überzugehen. Bedeutet Luzerne zum Beispiel ist eine Leguminosepflanze oder auch die Espasette, sind sehr gut verdaulich und enthalten ja Gerbstoffe, die auch der Verdauung helfen. Die Espasette hat auch ein sehr gutes Eiweißstrukturmuster. Das wäre eine Möglichkeit. Dann gibt's Ölsaaten, Körner, also alles, was Energie in Form, also nicht in Form von Öl, sondern ne, also die energiehaltiger sind, als jetzt andere Futtermittel sind. Ich würde darauf zurückgreifen. Ein Punkt, der auch noch angeschaut werden kann, ist das Heu. Also sprich, wie viel Heu bekommt das Pferd? Ist es ein mageres Heu? Ist es ein fettes Heu? Damit hängt es natürlich auch zusammen. Und dann vielleicht noch der Punkt, um welches Pferd handelt es sich? Also sprich, wenn wir jetzt von einem älteren Pferd reden, sagen wir mal 25 zum Beispiel, steht in der Offenstallhaltung, dann kann man auch mal über das Thema Eindecken nachdenken, weil da dann natürlich doch ein Energieverlust einfach auch aufgrund vom Alter und da die Thermoregulierung nicht mehr so wirklich funktioniert, je älter sie werden, da haben die einen Energieverlust. Also das heißt, es gibt verschiedene Faktoren, die beachtet werden können. Einfach nur Mesh zu füttern und dann die Folge zu erwarten, das Pferd nimmt dadurch zu, funktioniert meiner Meinung nach nicht. Und wir haben ja dann auch eben wieder den Punkt, dass das Mesh dann falsch eingesetzt wird.
Ja, vielen Dank, Andrea Geiser. Wenn es noch weitere Fragen gibt zum Thema Futter und was kann man machen, immer her damit. Wir versuchen das dann nach bestem Wissen und Gewissen abzuarbeiten und in homöopathischen Dosen in Angriff zu nehmen. Und damit, Jenny, auch der Blick auf die Uhr zeigt, wir sind so langsam, nähern wir uns dem Ende dieser Folge, aber natürlich nicht, ohne noch eine neue europäische Sprache zu lernen. Nicole Weidner, unsere Lieblings-Europameisterin, die sich in einer S-Dressur dreimal verritten hat, Mann, Mann, Mann. Wir haben uns so lieb, dass wir sie jede Woche damit aufziehen dürfen. Und wir bringen ihre Geschichte, ihre Orientierungslosigkeit auch ganz groß raus in Europa. Deshalb der Sprachkurs diese Woche, Jenny, und das war, glaube ich, ein Wunsch von dir, oder? Swedis.
Swedis. Smöreprit, Smöreprit.
Ja, römpömpömpöm.
Tam.
Europameisterin Nicole Weidner.
Europameisterin Nicole Weidner.
Hat sich in einer S-Dressur dreimal verritten.
Har ridit tre gånger i en S-Dressur.
Mann, Mann, Mann.
Mann, Mann, Mann.
Wenn nichts mehr geht, nimm ein Rentier.
När ingenting fungerar.
Das kennt den Weg.
Det vet vägen.
Smörebröd.
Smörebröd.
Ikea.
Ikea.
Röm, pöm, pöm, pöm.
Röm, pöm, pöm, pöm.
Das war Swedis. Das ist so wie in dieser SWR-Serie. Die machen so ein Comedy-Ding. Swedis für Angefangene und Fortgeschrittene ist sehr witzig.
Vielen Dank fürs Zuhören. Das war Episode 53 des Pferdepodcasts. Hashtag UYVEquestrian. Empfehlt uns weiter, wenn euch gefällt, was wir tun. Im Stall euren Reiterfreunden, Reiterinnen, Freunden. Gebt uns Sternchen, zum Beispiel bei iTunes. Folgt uns auf der Podcast-Plattform eurer Wahl. Wir wünschen euch eine gute Woche, macht das Beste draus und bis nächsten Montag. Tschüss.
Tschüss.